Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenbold Reisen. Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
NZZ Akzent.
Donald Trump hielt am Dienstag seine Rede vor dem Kongress.
We have accomplished more in 43 days than most administrations accomplished in 4 years.
Er sagt da, wie man es von ihm gewohnt ist, er habe mehr erreicht in 43 Tagen als in 4 Jahren. Er habe gerade erst angefangen. Und er kommt dann auch auf die Ukraine zu sprechen.
Earlier today I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table.
Er habe einen Brief von Präsident Zelensky erhalten und er liest ihn zufrieden oder fast schon triumphierend vor. Zelensky schreibt da, er wolle an den Verhandlungstisch, die Ukraine wolle Frieden. Er sei bereit, unter Präsident Trumps starker Führung zu arbeiten und er wertschätze, wie viel die USA für die Ukraine getan habe.
I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago.
Ivo, nach all dem, was da passiert ist, die Eskalation im Weißen Haus zwischen Trump und Zelensky, der frühzeitigen Abreise von Zelensky, jetzt diese Worte an Trump. Täuscht es? Oder gibt Zelensky jetzt da Trump, was der eigentlich wollte?
Ja, Zelensky ist tatsächlich auf Trump zugegangen. Er hat auch gemerkt, dass diese Eskalation beim Treffen im Weißen Haus am letzten Freitag nicht in seinem Interesse war. Mhm. Und es steht für die Ukrainer wahnsinnig viel auf dem Spiel. Wenn die USA tatsächlich ihre Militärhilfe kappen, sie haben sie am Montag zumindest mal unterbrochen, dann steht die Ukraine vor der größten Gefahr, seit Russlands Invasion begonnen hat.
Donald Trump blockiert Waffenlieferungen, um Zelensky zu einem Waffenstillstand zu zwingen. Was es für die Ukraine heißt, ohne die Unterstützung der USA weiterzumachen, sagt Korrespondent Ivo Mainzen. Ich bin Antonia Moser. Ivo, du hast gesagt, dieser Stopp der Militärhilfe sei die größte Gefahr für die Ukraine seit Russlands Invasion. Heißt das also, die Ukraine kollabiert sofort und der Krieg ist vorbei?
Nein, das ist nicht so. Die Ukraine haben Reserven, die Ukraine sind auf dem Schlachtfeld weitestgehend unbesiegt. Aber es ist klar, mittelfristig kriegen sie riesige Probleme und die können sie nicht alleine lösen.
Weiß man denn jetzt genau, was davon diesem Lieferstopp jetzt mal betroffen ist?
Trump kann nicht alles blockieren. Einiges läuft über Verträge, auf die er keinen Zugriff hat. Hm. Aber laut Medienberichten sind es 1 Milliarde Dollar in Waffen und Munition, die eigentlich freigegeben sind, die teilweise schon unterwegs sind oder in Häfen auf die Verschiffung wartet. Einiges ist schon in Polen angekommen und wir hören jetzt auch aus Polen, dass da die Weiterleitung blockiert ist in die Ukraine.
Was sind denn das für Waffen und für Munition? Was muss ich mir da vorstellen?
Die Amerikaner haben in den letzten 3 Jahren zum Beispiel 5 Millionen Schuss Artilleriemunition an die Ukraine geliefert. Das sind ständige Lieferungen in großer Menge, die auch zuletzt weitergingen. Aber das ist nicht einmal das größte Problem. Das lässt sich je nachdem sogar ersetzen. Was wirklich dramatisch ist für die Ukraine, ist natürlich die Abhängigkeit bei der Luftabwehr. Und das sind zum Beispiel diese Patriot-Abwehrsysteme, die zum Beispiel Kiew schützen und auch andere Städte.
Und wenn das jetzt wegfällt, was heißt das für die Ukraine konkret? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ganz konkret heißt das, dass dieser Krieg für die Zivilbevölkerung viel blutiger wird. Man hat gesehen, dass die Ukraine schon in der Vergangenheit immer sehr knappe Bestände hatte an diesen Raketen, dass schon einmal 2024 die USA die Hilfslieferung massiv verzögert hat. Und das heißt dann einfach für die Ukraine, dass zum Beispiel bei diesen russischen Luftangriffen, die fast jede Nacht gegen ukrainische Städte erfolgen, dass da die modernsten Raketen, die russischen Raketen, nicht mehr abgeschossen werden können. Und das heißt, dass die Infrastruktur, Energie wird zerstört. Und das heißt auch, dass die Menschen in großer Angst leben und sich damals zum Beispiel zu Hunderten und zu Tausenden in Metrostationen verstecken mussten.
Du hast jetzt gesagt, eben das betrifft die Städte wie Kiew. Hat es auch Auswirkungen direkt an der Front?
Ja, das hat es, auch wenn die Ukraine nicht mehr ganz so abhängig ist wie noch vor ein, zwei Jahren. Aber die Amerikaner haben ihr zum Beispiel diese ATACMS-Raketen geschickt. Die haben eine vergleichsweise große Reichweite und konnten dann auch gegen wichtige Ziele hinter der Front im russischen Kernland eingesetzt werden. Mhm. Und andererseits gibt es zum Beispiel auch diese HIMARS-Munition. Das ist eine Art von Raketenartillerie, die auch sehr gut funktioniert hat und bis zu 70 Kilometer weit reicht. Mhm. Beide von diesen Waffentypen sind praktisch nur aus amerikanischen Beständen verfügbar.
Also die amerikanischen Waffen machen im ukrainischen Arsenal wirklich einen substanziellen Teil aus?
Ja, das ist so. Also das ist mindestens ein Drittel laut ukrainischen Angaben. Wahrscheinlich ist es mehr, da auch ein Teil der Waffen, die die Ukrainer besorgen und kaufen, natürlich aus amerikanischen Beständen kommen. Mhm. Das sind unglaublich viele Waffen. Aber was eben auch sehr wichtig ist, sind dann diese Kommunikations- und Navigationssysteme.
Wenn du sagst Kommunikations- und Navigationssysteme, um was geht es da?
Also da geht es natürlich einerseits um Satellitenaufklärung. Die USA haben viele Satelliten im All, über die sie auch sehen, was in Russland weit hinten passiert. Es gibt diese militärischen Aufklärungsflugzeuge, die in großer Höhe über die Welt fliegen und den Ukrainern Informationen geben. Und das fehlt dann natürlich. Das fehlt dann auch für Angriffe hinter der Front, wo die Ukrainer zum Beispiel größere Truppenaufmärsche der Russen frühzeitig erkennen und bekämpfen können. Und was natürlich auch dazu kommt, ist Starlink. Das ist dieses Satellitensystem von Elon Musks Firma. Mhm. Und Starlink ist extrem wichtig für die Kämpfer an der Front, damit die miteinander kommunizieren können. Dieses Internet, das gibt Internet bis in den entferntesten Bunker irgendwo zuvorderst an der Frontlinie. Und das würde dann wegfallen und das wäre sehr gravierend, weil natürlich da keine alternative Infrastruktur zur Verfügung steht und dann die Kommunikation und Zusammenarbeit extrem gestört wäre.
Aber da weiß man jetzt noch nicht, ob das wirklich wegfällt.
Nein, laut Medienberichten, zum Beispiel New York Times oder CNN, die sagen, es sei im Moment nicht unterbrochen. Ich hätte jetzt auch in der ukrainischen Presse nichts anderes gelesen. Mhm. Aber es ist natürlich etwas, was Trump auch wahrscheinlich in der Hinterhand behält als mögliche weitere Eskalationsstufe, sollten die Ukrainer nicht das machen, was er will.
Wir sind gleich zurück.
Die Tenöre sind die gefeierten Stars der Oper. Juan Diego Flores beherrscht die höchsten Tonlagen wie kaum ein Zweiter. Am 27. Oktober 2025 tritt der Ausnahmekönner in der Scala di Milano in seiner Paraderolle als Tonio in La Fille du Regiment auf. Exklusiv für Twerenbold-Gäste. Mehr Informationen unter twerenbold.ch.
Also das heißt, die Waffen, die jetzt eben wirklich gestoppt sind und diese Kommunikationsmittel, die noch gestoppt werden könnten, alles in allem muss man sagen, eine ziemliche Katastrophe für die Ukraine.
Das ist klar. Die Ukrainer haben heldenhaft gekämpft. Die kämpfen auch mit weniger weiter, das ist klar. Aber logischerweise spielt das Russland in die Hände, auch weil Putin natürlich warten kann. Und je länger dieser Unterbruch dauert, desto größer werden die Probleme der Ukraine. Und das zeigt sich dann so, dass Russland mehr Möglichkeiten hat, die Ukraine zu bombardieren. Hinter der Front. Russland kann auch mehr Druck an der Front machen, zusätzliche Gebiete dazugewinnen. Und das stärkt natürlich auch die Verhandlungsposition Putins, weil er muss sich da jetzt sicher nicht in irgendwelche Kompromisse hineinzwingen lassen, sondern kann halt einfach warten und schauen, wie sich das entwickelt, dieser Bruch.
Und jetzt? Also kann die Ukraine selbst da überhaupt etwas tun? Also kann sie diesen Ausfall irgendwie selbst wettmachen?
Ein Stück weit ja. Das Wichtigste hier ist natürlich der Einsatz von Drohnen. Die Ukraine hat Millionen von Drohnen hergestellt und viele von denen werden an der Front mit Granaten ausgerüstet und gegen Ziele eingesetzt. Mhm. Das ist eigentlich der wichtigste Grund, warum die Russen ihre Überlegenheit an anderen Waffentypen bisher wirklich nur sehr beschränkt ausnutzen könnten. Aber es ist natürlich auch so, dass Drohnen alleine reichen nicht. Es braucht da eben auch Kampfjets, es braucht Bomben, es braucht Artillerie. Infanterie, für eine Armee, um dieser russischen Übermacht dann wirklich auch zu widerstehen und vielleicht auch etwas zurückzuerobern. Und wenn man dann anschaut, was gibt es auch sonst noch für Alternativen, dann hat die Ukraine auch ihre eigene Produktion erhöht, unter schwierigen Bedingungen natürlich, weil das auch bombardiert wird. Mhm. Und auch Europa hat natürlich ihre Produktion erhöht, gerade wenn es um Artillerie zum Beispiel geht, auch um Panzer, andere Waffen, da kommt auch viel aus Europa. Da ist inzwischen auch gleich viel Militärhilfe aus Europa in der Ukraine angekommen, aus den USA. Mhm. Aber eben gewisse spezielle Waffensysteme wie die Patriots, da gibt es praktisch keine Alternativen außer den USA.
Wenn man das jetzt so ein bisschen zusammenrechnet, was glaubst du, wie lange könnte die Ukraine denn noch durchhalten, jetzt ohne diese Militärunterstützung der USA?
Also die Ukraine kann grundsätzlich so lange durchhalten, wie sie will. Das ist auch stark dieses Gefühl jetzt in Kiew, dass man fast trotzig sagt, ja, zur Not machen wir das alleine. Es würde heißen, dass man sich in die Städte zurückzieht, dort Straßenkampf, einen sehr blutigen Kampf den Russen liefert. Also theoretisch kann die Ukraine noch sehr lange durchhalten. Mhm. Aber es ist auch unter Experten klar, dass sie spätestens im Herbst wirklich große, große Probleme kriegt, wenn diese Hilfe nicht erfolgt.
Aber Zelensky setzt ja jetzt eher auf Besänftigung, so wie es aussieht. Also hat einen Schritt auf Trump zugemacht. Was glaubst du, wie geht's jetzt weiter?
Ja, das ist sehr schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Ich meine, für Zelensky wäre, glaube ich, das beste Resultat für den Moment, wenn er mit den USA wieder auf konstruktive, normale Beziehungen zurückkommt, nach diesem Eklat. Mhm. Er hat sich auch nicht entschuldigt, er hat sein Bedauern ausgedrückt, aber sich nicht entschuldigt. Also ich glaube, das ist eine entscheidende Frage, ob jetzt die Amerikaner auf diese Entschuldigung beharren, weil ich glaube, das kann sich Zelensky nicht leisten, dazu ist er zu stolz. Und er hat aber gleichzeitig, und das finde ich sehr geschickt, diesen teilweise Waffenstillstand ins Spiel gebracht, in der Luft, auf dem Wasser. Das entspricht auch den französischen Plänen. Und damit versucht er ja auch, eigene Akzente zu setzen. Also von dem her, dieser Forderung von Trump, dass er quasi sich zum Frieden bekennen solle, dem kommt er entgegen. Aber man muss natürlich schon auch sehen, Trump hat da eine sehr stark pro-russische Sichtweise auf diesen Konflikt zu erkennen gegeben. Und ich finde, die große Frage ist weniger, ob jetzt Zelensky sich bewegt, sondern ob Trump wirklich ein Interesse daran hat, die Ukrainer erstens weiter zu unterstützen und zweitens auch den Druck auf Moskau zu erhöhen, weil ohne diesen gibt es keinen Frieden in der Ukraine.
Ivo, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank dir.
Und wer jetzt denkt, was, schon fertig? Da haben wir was. NZZ Geopolitik. In diesem Podcast nehmen wir die Weltpolitik ganz ausführlich auseinander. Überall dort, wo du sonst Podcast hörst. Das war's jetzt vom Akzent. Zu Gast war Korrespondent Ivo Mainzen. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.